Slenderman, Slenderman, all die Kinder haben.
Hallo und herzlich willkommen zur True Crime Folge 1. Der Titel: Unter dem Einfluss von Slenderman, wenn Kinder morden. Vorab möchte ich aber eine Warnung aussprechen, denn in dieser Folge geht es um Gewalt gegen Kinder und es gibt Kinder, die diese Gewalt ausüben. Wir befinden uns in Waukesha im Bundesstaat Wisconsin. Am 31. Mai 2014, einem Sonntagnachmittag, versucht sich ein Radfahrer an einer neuen Route durch den Wald. Während seiner Fahrt hört er plötzlich keuchende und stöhnende Laute. Er hält an, um den Geräuschen nachzugehen und entdeckt ein blutüberströmtes Mädchen, welches sich im Todeskampf befindet und sich kriechend über den Boden bewegt. Während der Radfahrer den Notruf wählt, vergewissert er sich, dass das Mädchen ansprechbar ist. Da das Mädchen schwer verletzt ist, kann es nur unter großer Anstrengung sprechen und bei genauerer Betrachtung entdeckt der Radfahrer bei dem Mädchen etliche Stichwunden. Als am anderen Ende der Leitung endlich ein Operator das Gespräch entgegennimmt, ist der Operator völlig überfordert mit dem, was der Radfahrer ihm da gerade schildert. In dieser Gegend kommt es nur sehr selten zu Gewaltverbrechen und er hat bisher nur Notrufe entgegengenommen, die ja kleinere Delikte waren oder aber, wo er mit entlaufenden Tieren zu tun hatte, schlimmstenfalls mal einer Keilerei in irgendeiner Kneipe. So etwas ist ihm noch nie untergekommen und aufgrund dessen ist er wirklich überfordert und vermittelt das Gespräch deshalb an seinen Vorgesetzten, damit dieser das Gespräch weiterführt. Es gibt Originalaufnahmen zu diesem Notruf und ich werde mal kurz das Wichtigste wiedergeben. Also ich werde das Wichtigste aus diesem Notruf kurz übersetzen. Der Mitarbeiter sagt zu seinem Chef, es scheint so, als wäre auf sie eingestochen worden. Und der Chef fragt daraufhin, Eingewas? Eingestochen. Also der Chef ist auch völlig ungläubig, aber der Chef erkennt die Not und übernimmt dieses Gespräch. Der Radfahrer wird nun befragt, ob er sich noch bei dem Kind befindet und es werden die Vitalfunktionen abgefragt. Und es wird auch gefragt, ob sie noch ansprechbar ist. Der Radfahrer entgegnet, dass sie sprechen kann, aber eben nur sehr schwer und dass sie um Luft ringt. Es werden dann umgehend Rettungskräfte, die Polizei und auch die Feuerwehr zum Tatort geschickt. Und es wird auch gleich ein Team ausgesendet, das den vermeintlichen Mörder, Täter sucht. Zudem werden auch Hubschrauber entsandt, die die Waldstücke in der Umgebung überfliegen sollen. Während der Radfahrer bei dem Mädchen auf die Rettungskräfte wartet, spricht er sie wieder an und fragt sie nach ihrem Namen. Sie beantwortet diese Frage mit Peyton. Und des Weiteren fragt der Radfahrer Peyton, wer ihr das angetan hat. Die Antwort, die Peyton dann gibt, ist sehr erschreckend, denn sie sagt, meine beste Freundin. Der Radfahrer versucht, Peyton wachzuhalten, indem er mit ihr spricht. Und in diesem Gespräch erfährt er dann auch, dass sie 12 Jahre alt ist. Er denkt sich dann, wie alt muss die Täterin sein, wenn das ihre beste Freundin ist? Die wird ja dann auch in dem Alter sein und er ist einfach nur fassungslos und schockiert. Was bis dato auch niemand ahnt, ist, dass sich nur wenige Kilometer vom Fundort entfernt 2 ebenfalls 12-jährige Mädchen auf dem Weg in ein riesiges Waldgebiet befinden. Dieses Waldgebiet ist sehr dunkel, sehr undurchsichtig und eigentlich kein Ort für 2 kleine Mädchen. Die Namen der beiden Mädchen lauten Anissa und Morgan. Ihr Ziel ist der Nicolet National Forest in Wisconsin. Dieser ist aber noch viele Kilometer entfernt und sie müssen sich durch viele andere Wälder begeben, um dort irgendwann anzukommen. Ja, dabei müssen sie auch verschiedene Straßen und den Highway überqueren und laufen gerade am Straßenrand entlang. Das Erreichen des Nikolai National Forest ist ein hohes Ziel, das die beiden aber wohl noch nicht richtig abschätzen können. Also sie haben sich das alles wohl etwas leichter vorgestellt, als es tatsächlich ist, denn von ihrem momentanen Standort aus ist dieser Nationalpark noch über 400 Kilometer entfernt. Ja, an dieser Stelle mal angemerkt, hier tun sich natürlich viele Fragen auf. Warum nehmen zwei Mädchen in diesem Alter einen solchen Weg auf sich? Warum stechen sie auf ihre vermeintliche Freundin ein? Und warum halten sie sich nicht versteckt und laufen einer Straße entlang? Sie wirken ja nicht so, als wären sie von Panik erfüllt und würden sich irgendwo verstecken nach dieser Tat. Irgendwie wirkt das Ganze auch durchdacht. Ja, und durchdacht scheint das Ganze auch tatsächlich zu sein, denn die Mädchen haben einen Plan. Und zwar wollen sie ab sofort in einem riesigen Herrenhaus dort im Nationalpark leben. Und deshalb lohnt es sich für sie auch, diese unglaubliche Strecke von über 400 Kilometern auf sich zu nehmen. Ja, wer sich jetzt fragt, wie kommen denn zwei kleine Mädchen an ein Herrenhaus? Oder wie kommen sie in den Besitz? Dazu muss gesagt werden, dass dieses Haus gar nicht ihnen gehört. Sie wurden dorthin eingeladen. Eingeladen wurden sie von einem Mann. Und zu diesem Mann gibt es wohl schon länger Kontakt. Eigentlich ist dieser Gedanke ja etwas, was einem Gänsehaut bereitet oder schlechte Gefühle auslöst. Aber nicht so bei Enissa und Morgan. Die beiden scheinen vor lauter Vorfreude auf das Leben in diesem Haus die Strapazen, die noch vor ihnen liegen, völlig zu vergessen. Anfangs hatten sie dem Mann gegenüber wohl auch eher ein schlechtes Gefühl, waren vielleicht auch etwas ängstlich, aber durch den doch langen Kontakt hat sich das völlig eingestellt und sie scheinen ihm auch zu vertrauen. Der Plan, bei diesem Mann im Haus zu leben, ist schon längere Zeit gereift, nur bisher war es den beiden Mädchen noch nicht möglich, dort zu leben, da sie sich noch nicht als würdig erwiesen hatten. Aber an diesem Sonntag hatte sich das Blatt für sie gewendet, denn ab heute waren sie würdig, bei ihm zu leben, denn sie hatten ihm ja ein Opfer dargebracht. Das Opfer, das die beiden Mädchen dem fremden Mann gebracht hatten, war Peyton. Morgan, eine der Täterinnen, kennt diesen Mann schon, seitdem sie 3 Jahre alt ist. Also diese Bekanntschaft geht wohl nun schon seit über 9 Jahren. Er ist immer mal wieder aufgetaucht, zum Beispiel auf dem Spielplatz hinterm Baum oder war plötzlich irgendwo hinter einer Ecke zu sehen. Aber auch mal am Waldrand und bei diversen anderen Gelegenheiten. Der Mann hat Morgan immer wieder beobachtet. Morgan erinnert sich, dass ihr dieser Mann in den ersten Begegnungen immer als sehr schlanke, fast schon schlaksige Gestalt vorkam. Ja, mehr als ein dunkler Schatten und sein Gesicht konnte sie nie erkennen. In der Anfangszeit nahm Morgan diesen Mann als sehr bedrohlich wahr und hatte auch Angst vor ihm und hat dies auch bei ihren Eltern angesprochen und hat dort um Hilfe gebeten. Doch die Eltern haben das als Fantasie abgetan, als Hirngespinst und sind dem nicht weiter nachgegangen. Sogar in ihren Träumen ist der dunkle Mann Morgan immer wieder erschienen. Sie hatte Albträume, von denen sie geweckt wurde. Sie ist dann ins elterliche Schlafzimmer gegangen und hat den Eltern berichtet. Aber diese haben das Ganze nur abgetan, sie getröstet und haben gesagt, ja, du hast schlecht geträumt, leg dich wieder hin, alles wird gut. Morgan hat sich noch einer Person anvertraut, was diesen dunklen Mann betrifft, und zwar Peyton, ihrer besten Freundin. Jedoch hat auch diese ihr kein Wort geglaubt. Nachdem keine ihrer Vertrauenspersonen, weder die Eltern noch ihre beste Freundin ihr geglaubt haben, hat Morgan für sich entschlossen, das Ganze ab sofort zu verschweigen. Sie war sich so sicher, diesen Mann wirklich gesehen zu haben. Aber wenn ihr keiner glaubt und man ihr sagt, dass sie nur lügt oder vielleicht sogar verrückt sei, dann würde sie lieber ruhig sein, schweigen, damit man sie halt nicht für eine Lügnerin oder so hält. Morgan ist also völlig allein mit ihren Gedanken, mit ihren Ängsten und mit dem Wissen, dass sie immer von dieser dunklen Gestalt beobachtet wird. Das Ganze ändert sich jedoch an einem Tag im Schulbus. Dort sitzt ein Mädchen vor ihr auf dem Sitz und hat ihr Tablet auf dem Schoß. Das Mädchen, um das es sich hier handelt, ist Inissa. Morgan und Inissa kommen ins Gespräch. Und Inissa zeigt Morgan auf dem Tablet, was sie sich dort gerade anschaut. Und Morgan sieht dort ein Bild mit vielen spielenden Kindern. Und im Hintergrund sieht sie eben jene dunkle, gesichtslose Gestalt, die die Kinder beim Spielen beobachtet. Im weiteren Verlauf des Gesprächs zwischen Inissa und Morgan stellt sich dann heraus, dass auch Inissa diesen Mann kennt. Und Morgan fühlt eine starke Erleichterung. Endlich ist da jemand, der diesen Mann kennt und sie nicht für eine Lügnerin hält. Endlich jemand, der ihr glaubt und das Wichtigste für sie, jemand, der diesen Mann auch schon gesehen hat. Schließlich ist es so, wenn es auch ein Bild von diesem Mann gibt, dann müssen ihn ja mehrere kennen, ein Beweis dafür, dass Morgan keine Lügnerin ist und sich das Ganze nicht zusammenfantasiert hat. Zu Morgans Überraschung weiß Inissa viel mehr über diesen Mann als sie selbst. Inissa hat also die Informationen, die Morgan fehlen. Inissa erklärt Morgan, dass das soeben gesehene Foto viral gegangen ist. Die vielen spielenden Kinder auf dem Foto sind wohl alle verschwunden nach dieser Aufnahme. Des Weiteren erklärt Inissa Morgan, dass es sogar ein Internetforum gibt, in dem dieser Mann thematisiert wird. In diesem Forum unterhalten sich vorwiegend Kinder über diesen Mann, die ihn schon mal irgendwo gesehen haben, oder posten Fotos und erzählen Geschichten über ihn. Morgan ist natürlich sofort Feuer und Flamme. Sie war nun so viele Jahre allein mit ihren Gedanken. Niemand hat ihr geglaubt, selbst ihre beste Freundin nicht. Und durch diesen glücklichen Zufall im Schulbus fühlt sie gleich eine tiefe Verbundenheit zu Inissa und freut sich, dass es noch so viele andere Menschen gibt, auch andere Kinder gibt, die diesen Mann scheinbar kennen und ihn auch schon gesehen haben. In diesem Forum gibt es Beiträge, die auch Geschichten und Gedichte über diesen dunklen Mann enthalten. Ich habe mal ein paar Auszüge davon übersetzt und möchte diese hier an dieser Stelle mal vorlesen. Manchmal gehe ich nachts alleine, dann folgt er mir nach Hause. Über mir lauert er in den Bäumen. Niemand würde meine Todesschreie hören. Der blasseste Mann, der schwärzeste Anzug. Manchmal spricht er murmelnd und stöhnend. Er nimmt mich an die Hand und führt mich zu seinem Thron. So werden wir für immer umherstreifen. Er sagt mir, eines Tages werden wir uns eine Seele teilen. Und jetzt weiß ich, dies ist mein Zuhause. Wie gesagt, das waren nur Auszüge aus einigen dieser Beiträge. Auf mich und das als erwachsene Person wirkt das Ganze doch sehr, sehr bedrohlich und wenig faszinierend. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ich glaube, hier wird aber ganz deutlich, dass der dunkle Mann sowohl eine sehr beängstigende Ausstrahlung auf die Verfasser dieser Gedichte hat, aber eben auch eine Faszination ausübt. Zuerst sind auch Inissa und Morgan schockiert und ängstlich, doch je mehr sie sich mit dieser dunklen Gestalt befassen, desto faszinierter sind sie von ihm und in ihnen erwacht auch so etwas wie Sehnsucht. Fortan verbringen die beiden Mädchen sehr viel Zeit miteinander. Auf jeder Busfahrt zur Schule, aber auch in ihrer Freizeit, sitzen die beiden zusammen und sprechen über diesen dunklen Mann und recherchieren über ihn. Bei ihrer Recherche erfahren die beiden Mädchen, dass der dunkle Mann nicht nur furchterregend ist, sondern dass er auch helfen kann. Und zwar hilft er Kindern, die sich einsam fühlen, und hiermit berührt er Morgan sehr, denn sie war ja, obwohl sie Eltern und Peyton hatte, dennoch einsam, da sie sich mit ihren Ängsten, mit dem, was sie gesehen hatte, an niemanden wenden konnte. Sie wollte einfach nicht als verrückt erklärt werden oder als Lügnerin dastehen. Ja, wer möchte das schon? Sie erfahren aber auch, dass es nur zwei Optionen gibt, wenn man auf die dunkle Gestalt trifft. Entweder er tötet das jeweilige Kind oder aber es wird in seine Gemeinschaft aufgenommen, wo es dann mit ihm durch Zeit und Raum streifen kann. Morgens Glück scheint vollkommen zu sein, als Enissa ihr nach einiger Zeit gesteht, dass auch sie die dunkle Gestalt schon gesehen hat. Beide Mädchen wissen nun, sie sind nicht allein, sie haben sich gegenseitig und es gibt da ja auch noch andere Kinder, denen es genauso geht wie ihnen. Und das führt ebenfalls dazu, dass sie den Plan fassen, in dieses große Herrenhaus zu der dunklen Gestalt zu ziehen und dort mit ihm und den anderen Kindern zu leben. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie ein Opfer bringen. Und das haben sie mit der Tat an Peyton an diesem Tag vollbracht. Die beiden Mädchen haben nur wenig Gepäck bei sich. In ihren Rucksäcken befinden sich Wasser, Cheesecake, Fotos ihrer Familien und Pfefferspray. Des Weiteren haben sie eine Karte bei sich, die die umliegenden Waldstücke und den Zielwald zeigt. Und sie tragen noch etwas bei sich. Die Tatwaffe, ein blutverschmiertes Küchenmesser mit einer 12 cm langen Klinge. Enissa und Morgan waren bis zu ihrer Begegnung und dem darauffolgenden Anfreunden beide Einzelgänger. Morgan hatte zwar eine sehr gute Freundin, Peyton, dennoch gab es da eine Distanz, da Peyton ihr eben nie geglaubt hatte, wenn Morgan über den dunklen Mann sprach. Und jetzt bot sich den beiden die Möglichkeit, nicht nur zu zweit durchs Leben zu gehen, als Freundinnen, nein, sie hatten ja auch die Chance, sich in einer Gemeinschaft von vielen Kindern zu befinden. Bei meiner Recherche zu diesem Fall habe ich des Öfteren an zwei Figuren denken müssen. Einmal an den Erlkönig und einmal an den Rattenfänger von Hameln. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee gekommen bin, aber irgendwie haben die beiden auch eine ähnliche bedrohliche Ausstrahlung. Als ich dann tiefer in der Recherche war, habe ich festgestellt, dass ich mit diesen Gedanken gar nicht allein bin. Der Erlkönig kam jetzt nicht so häufig vor, aber der Rattenfänger, der Vergleich, den habe ich öfter mal gelesen. Aber kommen wir zum Tattag zurück. Enissa und Morgan kommen nicht wirklich weit. Sie schaffen ein paar Kilometer und laufen an einem Straßenrand entlang, als schon Helikopter über ihnen kreisen. Die beiden Mädchen sind sich durchaus bewusst, dass ihre Tat sicher nichts Gutes ist. Aber sie wissen eben auch, dass sie sich nun in ein neues Leben begeben. Und deswegen haben sie zum Beispiel auch die Erinnerungen an ihre Familie mitgenommen. Aber als sie die Helikopter entdecken, da werden sie panisch. Ihnen wird nun bewusst, dass sie noch nicht weit genug gekommen sind, als dass man sie nicht mehr finden würde und man ihnen nun auf der Spur ist. Es dauert dann auch nicht lange, bis ein Streifenwagen die beiden aufgreift, einpackt und mit aufs Revier nimmt. Hier endet also die gewünschte Reise der beiden in ein neues Leben, in eine Gemeinschaft, wo die beiden von allen verstanden werden. Auf dem Revier werden die beiden Mädchen natürlich sofort voneinander getrennt, damit sie keine Möglichkeit mehr haben, sich abzusprechen, und werden jeweils in ein Verhörzimmer gebracht. Hier an dieser Stelle werde ich euch ein Bild von den beiden Mädchen einblenden. Das Mädchen mit den dunkleren Haaren und den kürzeren Haaren, das ist Enissa. Und das Mädchen mit den helleren, langen Haaren, das ist Morgan. Im ersten Verhörraum sitzt Enissa. Enissa wirkt etwas burschikos, sie ist recht klein, ja, sie ist ja auch erst 12, aber sie wirkt sehr stark, vielleicht auch ein bisschen stur. Sie sitzt sehr oft mit verschränkten Armen auf dem Stuhl und Ja, sie zittert eigentlich nur, wenn sie sich extrem aufregt, dann gestikuliert sie, fährt sich fahrig durchs Gesicht und durchs Haar und kommt auch beim Sprechen etwas ins Stottern. Im zweiten Verhörzimmer sitzt Morgan und sie tritt völlig anders auf. Morgan ist circa 1,45 Meter groß, also wirklich noch ein kleines Mädchen. Und Morgan ist barfuß. Sie trägt keine Schuhe, was natürlich direkt auffällt. Viel schlimmer ist aber ihr blutverschmierter Pullover. Und sie wirkt trotz dieser Umstände völlig ruhig, kein bisschen aufgeregt und zeigt keinerlei Emotionen. Sie sitzt da und ist völlig ruhig. Als der Ermittler zum Morgen ins Verhörzimmer tritt, ändert sich ihre Stimmung auch nicht. Sie ist weiterhin ganz ruhig. Was sich aber sehr schnell herausstellt, ist, dass der Ermittler keinerlei Zugang zu ihr bekommt und sie auch gar keine Lust hat, sich mit ihm zu unterhalten. Die Verhöre der beiden Mädchen sind auf diversen Kanälen, unter anderem auch auf YouTube zu finden. Dort gibt es 6 Stunden Material, sodass man sich da auch einen recht guten Einblick verschaffen kann. Ich habe diese Verhöre zum Teil gesehen und ich werde hier gleich ein bisschen was daraus in meinen eigenen Worten wiedergeben. Um nun doch einen Zugang zum Morgen zu bekommen, spricht der Ermittler knapp 30 Minuten über seine eigene Familie. Er erwähnt unter anderem seine eigenen Kinder, aber Morgen bleibt regungslos. Er kann wirklich kein Vertrauen, keine Bindung zu ihr aufbauen. Den Beobachtern dieses Falls und auch den Ermittlern fällt auf, dass wenn Morgen antwortet, sie das Ganze sehr monoton macht. Sie hebt keine Stimme, keinerlei Betonung. Sie spricht so oder antwortet so, als wenn es um irgendetwas völlig Belangloses gehen würde. Der Ermittler ändert daraufhin seine Taktik und redet genauso monoton vor sich hin, wie sie es getan hat. Passt sich also ein bisschen der Situation an und spiegelt Morgens Verhalten. Und das führt dazu, dass sie sich nach einer ganzen Weile ein wenig öffnet und auch bereit ist zu erzählen, was denn an diesem Tag passiert ist. Sie beginnt bei ihrer Erzählung mit dem Vortag. Der Vortag hat für morgen natürlich eine wichtige Rolle, denn sie hatte an diesem Tag Geburtstag. Also, sie ist einen Tag vor dieser schrecklichen Tat 12 Jahre alt geworden. Bevor sie jedoch von den Ereignissen an ihrem Geburtstag spricht und von den Aktivitäten, die dort mit ihren Freunden stattgefunden haben, sagt sie noch, dass dieser Tag doch ein fehlerfreier Plan war. Morgen beschreibt ihren Geburtstag als gelungen. Sie hat zusammen mit Enissa gefeiert und auch mit ihrer besten Freundin Peyton, die sie seit der 4. Klasse kennt. Auf diesen Tagesablauf vom Geburtstag werde ich gleich nochmal eingehen. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass Morgan in der Vernehmung irgendwann an den Punkt kommt, wo sie die Tat und den Tathergang beschreibt. Und das sagt sie auch wieder so beiläufig, aber ich würde es nicht monoton nennen. Ich würde fast sagen, sie verfällt in einen Singsang. Also die Stimme hebt sich und sie erzählt das einfach so dahin. Und dann sagt sie sagt zum Beispiel, ja, und dann haben wir auf sie eingestochen. Und Anissa hat mir gesagt, wir müssen es tun, denn sonst würde er unsere Familien töten. Und als der Ermittler sie fragt, wer, was habt ihr? Ja, wir haben auf sie eingestochen, mehrere Male. Und wer hat euch das gesagt? Der Mann hat uns das gesagt. Und der Ermittler fragt dann, ja, aber was denn für ein Mann? Und dann sagt sie, ich kenne ihn nicht, aber Anissa kennt ihn. Und das passt zum einen nicht zu dem, wie sie sich vorher verhalten hat. Und zum anderen ist es ja wohl bei solch einer Tat völlig unangemessen, auch für ein Kind, das sich ja zumindest bevor sie geschnappt wurden, als sie bemerkt haben, dass sie verfolgt werden, dass man nach ihnen sucht, panisch geworden ist. Da muss doch irgendwas von übrig geblieben sein, dass sie ängstlich ist, dass sie panisch ist, dass sie weiß, was ihr jetzt bevorsteht. Und sie muss doch auch wissen, dass sie ein großes Unrecht begangen hat. Und das kann sie doch nicht singend darbieten. Morgan wird dann gefragt, woher sie denn das Messer hatte. Und sie sagt, sie hätte es aus der Küche der Eltern mitgenommen. Und sie habe das Messer mitgenommen, weil Anissa ihr gesagt hätte, dass dieses notwendig ist. Dieses Wort notwendig kommt auch noch einige Male zur Sprache. Anissa verwendet das Wort notwendig sehr, sehr oft. Als sie dann gefragt wird, warum sie sich denn Peyton als Opfer ausgesucht habe, antwortet sie, sie habe das nicht entschieden, Anissa habe das entschieden. Also die Person, die mit Anissa gesprochen hat, der hat das Opfer ausgesucht. Der dunkle Mann hat das Opfer ausgesucht. Etwas, was mich ganz persönlich erschreckt hat, war zu sehen, dass Morgan in den Vernehmungspausen, wenn also der Ermittler den Raum verlassen hat, um ihr ein bisschen Ruhe zu gönnen, so eine Vernehmung kann ja auch anstrengend sein und es handelt sich hier immer noch um eine 12-Jährige. Ja, wenn kein anderer im Raum war, dann hat sie getanzt. Sie ist durch den Vernehmungsraum getanzt, hat Pirouetten gedreht und so weiter. Am Ende der Vernehmung lässt sich Morgan einmal dazu hinreißen, auch eine Frage zu stellen. Denn sie fragt den Ermittler, dafür komme ich ins Gefängnis, oder? Die Ermittler stehen hier vor einem riesigen Rätsel. Und es tun sich immer mehr Fragen auf. Ich denke, die gravierendste dabei ist, wurden die beiden Mädchen zu dieser Tat von einem Mann gezwungen? Wer ist dieser Mann? Und ist mit den beiden Mädchen alles in Ordnung? Sind sie vielleicht krank? Sind sie psychisch krank? Oder was hat zu diesem schrecklichen Ereignis geführt? Zu diesem Zeitpunkt im Verhörzimmer wird den Beamten aber eines klar. Morgan ist sich zu diesem Zeitpunkt keiner Schuld bewusst. Auch wenn sie am Ende fragt, ob sie dafür ins Gefängnis kommt. Die Ermittler vermuten, dass sie diese Frage nur stellt, weil sie sich gerade bei der Polizei befindet. Sie findet nicht schrecklich, was da passiert ist. Und sie versteht auch diesen ganzen Trubel gerade nicht so richtig. Das macht sich zum einen bemerkbar, dadurch, dass sie eben in den Vernehmungspausen getanzt hat. Und es macht sich an noch einer Stelle sehr stark bemerkbar, als sie von den Polizisten gefragt wird, wie die Tat an sich vonstatten gegangen ist. Also wie sie das gemacht hat. Der Ermittler möchte wissen, ob wirklich Morgan zugestochen hat. Und deswegen bittet er sie, wirklich zu zeigen, wie sie das macht. Und Morgan demonstriert ihm, wie sie es gemacht hat, indem sie eine Faust ballt und simuliert, als hätte sie einen Messergriff in der Faust und immer wieder in die Luft sticht. Und dann sagt sie, so habe ich das gemacht. Und das fühlte sich an wie Luft. Das war überhaupt nicht schlimm. Der Polizist berichtet Morgan davon, dass Peyton in die Notaufnahme gebracht wurde und dort um ihr Leben kämpft. Und zu diesem Zeitpunkt ist Morgan das erste Mal sichtbar schockiert, denn sie sagt, was? Sie lebt noch? Sie ist wirklich schockiert und das sieht man ihr förmlich an. Sie fängt sich aber sofort wieder und sagt dann, oh ja, das ist gut. Über die Tat selber ist sie nicht schockiert. Aber als es darum geht, dass Peyton eventuell überleben könnte, wenn sie den Kampf gewinnt, den sie gerade im Krankenhaus durchlebt, das schockiert sie. Wahrscheinlich hat Morgan nun Angst, dass sie das Opfer nicht richtig dargebracht hat und dass sie nun wieder nicht würdig ist, in dieses große Herrenhaus im Wald zu ziehen. Die Polizisten und die Beobachter der beiden Verhöre sind fassungslos. Beide Mädchen zeigen wenig Regung, es sei denn, es geht um sie und um ihre Träume. Und nur eine davon zeigt sich etwas reumütig. Natürlich sind die Ermittler auch überfordert. Denn so etwas passiert ja Gott sei Dank nicht allzu oft. Und was man immer wieder nicht vergessen darf, es handelt sich hier um 2 12-jährige Mädchen, die versucht haben, ihre beste Freundin zu töten. Aufgrund dessen, dass die Ermittler das Motiv der beiden Mädchen nicht verstehen und ja auch dieser dunkle Mann noch völlig unbekannt ist, versuchen sie das Ganze natürlich zu ergründen und im Zuge dessen werden die Mädchen befragt, wie es denn überhaupt zu dieser Tat oder der Idee kam, diese Tat zu vollbringen. Dabei stellt sich heraus, dass die beiden Mädchen diese Tat im Vorfeld 6 Monate lang geplant haben. Und das sehr gründlich. Wir kommen nun zu dem Punkt, an dem wir Inissa und Morgan ein wenig beleuchten müssen. Wer sind sie? Was tun sie? Wer waren sie vor der Tat? Wir beginnen mit Morgan, denn darüber gibt es das meiste zu berichten. Und sie ist ja die, die die Tat ausgeführt haben soll. Morgans Mutter Angie ist eine sehr herzliche Frau, die auch nach der Tat noch sehr liebe Worte für ihre Tochter übrig hat und zu ihr hält. Generell ist Angie eine Frau, die liebevoll spricht, über und auch mit ihren Mitmenschen. Sie beschreibt ihre Tochter als ungeplantes Geschenk, das sowohl ihr Leben als auch das ihres Ehemannes bereichert habe und sehr viel schöner gemacht habe. Angie beschreibt ihre Familie als normal und bei der Recherche gab es auch Videomaterial. Die haben mit der Videokamera festgehalten, wie Morgan herangewachsen ist, wie sie gespielt, getanzt, gefeiert hat, sich verkleidet hat und vieles mehr. Morgan wirkt auf diesen Videos wie ein ganz normales, glückliches Kind, das fröhlich und ausgelassen ist. Angie spricht aber auch offen die Sorgen an, die sie sich als Eltern in Bezug auf Morgan gemacht haben. Das Ganze beginnt, als Morgan etwas älter wird. Morgans Eltern bemerken, dass ihre Tochter in einigen Situationen unangemessen reagiert. Als Beispiel benennt Morgans Mutter hier eine Situation, die sie als Familie erlebt haben. Sie haben zusammen mit Morgan den Disney-Film Bambi angeschaut. Viele von euch werden den Film kennen. Dort geht es ja darum, dass Bambi die Mutter verliert. Und die Eltern haben sich wohl im Vorfeld auch Gedanken gemacht, ob sie Morgan den Film schon zeigen könnten, haben sich aber dann dazu entschlossen, den Film mit ihr gemeinsam anzuschauen. Und als dann die Szene kommt, in der Bambis Mutter stirbt, da reagiert Morgan ganz anders, als ihre Eltern das erwartet hätten. Oder vielleicht als wir reagiert haben, wenn wir den Film gesehen haben. Oder was man einfach erwarten würde, dass man traurig ist, dass man mitleidet und Mitgefühl zeigt. Dass man sich wünschen würde, diese Szene würde es nicht geben. Bei Morgan war das aber ganz anders. Morgan reagiert so unerwartet. Sie springt auf und schreit und feuert Bambi an, wegzulaufen, diesen Ort zu verlassen. Du schaffst das, du machst das. Geh deinen eigenen Weg, rette dein Leben. Das ist jetzt das Wichtigste. Für diese Verhaltensweise Morgans gibt es noch weitere Beispiele. Und die Eltern sagen über ihre eigene Tochter aus, dass sie empathielos ist. Was sich nicht nur beim Filmeschauen zeigt, sondern auch in ganz normalen Situationen, beim Spielen und im Umgang mit anderen Menschen. Sie glauben auch, dass das dazu geführt hat, dass sie in der Schule eigentlich immer ein Einzelgänger war. Die Eltern erzählen weiter, dass Morgan eigentlich nur wenige bzw. nur eine beste Freundin hat. In ihrer Fantasiewelt jedoch hat Morgan sehr, sehr viele Freunde. Zuerst hat Morgan Geister gesehen. Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber sie hat halt ihren Eltern geschildert, dass sie von Geistern besucht wird, die sie kneifen, die ihr an den Haaren ziehen, die sie sogar durchs Zimmer schubsen. Später dann wurden die Geister abgelöst von den Figuren aus ihren Lieblingsbüchern. Diese Figuren wurden dann zu ihren Freunden, mit denen sie sich unterhalten hat, mit denen sie gesprochen hat und mit denen sie auch gespielt hat. Morgan schilderte ihren Eltern auch, dass sie bunte Farben von den Wänden herabtropfen sah. Und als sie noch etwas älter wurde, da hörte sie eine Stimme in ihrem Kopf, die sie dann Maggie nannte. Und Maggie und Morgan waren dann sehr gute Freunde. Für eine gewisse Zeit litt Morgan auch unter Schlafmangel, Das begründete sie damit, dass Professor Snape nachts lange an ihrem Bett saß und sie nicht hat schlafen lassen, da er sie in Gespräche verwickelt hat. Wer von euch Professor Snape nicht kennt, das ist ein Charakter, ein Lehrer aus den Harry Potter Büchern. Einmal begann Morgan in der Schule im Klassenraum sogar einen Streit mit einer Mitschülerin, denn sie sah in der Klasse Einhörner und bezichtigte ihre Mitschülerin, ein Pegasus zu sein. Die Mitschülerin wollte sich das nicht gefallen lassen, hat gesagt, nein, ich bin ein Mädchen. Aber Morgan hat felsenfest darauf bestanden, dass sie ein Pegasus ist. Morgans Eltern machten sich jedoch keine Sorgen, trotz all dieser Vorfälle. Sie taten das als Fantasie ab, als lebhafte Fantasie. Das wächst sich raus, das hört irgendwann auf. Aus dem Verhalten der Eltern hat Morgan für sich einen Schluss gezogen. Sie hat irgendwann ihre vermeintlichen Fantasien für sich behalten. Sie hat das also nur noch mit sich ausgemacht, da ihr sowieso niemand geglaubt hat und hat mit niemandem mehr darüber gesprochen. Nicht über das, was sie sieht, nicht über das, was sie fühlt und auch nicht über diesen ominösen dunklen Mann. Die erste Begegnung zwischen dem dunklen Mann und Morgan geschah, als Morgan im Badezimmer in den Spiegel geschaut hat. Diese Wahrnehmung durch den Spiegel, also dass Morgan diese dunkle Gestalt immer mal wieder gesehen hat, wenn sie selbst in den Spiegel geschaut hat, das hat sich noch öfter zugetragen. Und manchmal war es auch so, dass sich diese dunkle Gestalt dann in eine Ecke verzog oder hat mal wieder rausgelugt und hat sich immer als Schemen, als ein Schatten in ihrer Nähe bewegt. Und da diese Person so dunkel war und gesichtslos war und sie das nicht identifizieren konnte, hat sie diesen Schatten, diesen dunklen Mann, den Namen It gegeben. Wenn wir das jetzt übersetzen, würde man sagen es. Aber Morgan kannte Stephen Kings es nicht. Weder Film noch Buch. Vermutlich hat sie es einfach oder ihn einfach It genannt, weil sie es nicht anders umschreiben konnte. Wie auch viele andere Figuren in ihrer Fantasie, mit der sie Freundschaft geschlossen hatte, Maggie, Einhörner, Professor Snape und viele andere, blieb It eine Weile, aber verschwand dann auch irgendwann. Als Morgan dann in der vierten Klasse war, begegnete sie Peyton. Peyton hat sich am Anfang nur aus Mitleid mit Morgan beschäftigt, weil Morgan eben sehr viel alleine war. Doch mit der Zeit freundeten sie sich wirklich an, verbrachten sehr viel Zeit miteinander und es konnte sie eigentlich auch nichts trennen. Diese Freundschaft hatte nur einen Makel, dass Peyton Morgan nicht geglaubt hat, dass es diese dunkle Gestalt gibt. Nach einer gewissen Zeit bemerkt Peyton aber auch, dass Morgan eine unglaubliche Faszination für Horror- und Gruselgeschichten hat. Und dieses Thema wird zwischen den beiden dann doch schon mal zum Streitthema. Denn Peyton findet, dass Morgan es übertreibt und Morgan möchte immer und immer wieder von irgendwelchen Horrorgeschichten erzählen und Peyton möchte das aber nicht. Und die beiden beschließen dann, der Freundschaft willen, dass sie dieses Thema einfach fallen lassen. Auch wieder etwas für Morgan sehr Schwieriges, denn sie muss ja jetzt wieder einen Kompromiss eingehen, um diese Freundschaft zu erhalten. Sie ist also wieder allein mit ihren Gedanken. Ihr fehlt wieder eine Bezugsperson, mit der sie wirklich alles teilen kann. Das alles ändert sich jedoch mit dem Tag und der Busfahrt, die ich vorhin schon einmal beschrieben habe. Der Tag, an dem Inissa und Morgan sich im Schulbus treffen. Durch dieses Treffen und den Austausch, den die beiden Mädchen daraufhin betreiben, was die dunkle Gestalt betrifft, passiert für Morgan auch etwas Wunderbares. Denn sie hat endlich eine Identität für dieses dunkle Wesen. Von Inissa erfährt sie, dass sie diese Gestalt zum ersten Mal auf Creepypasta entdeckt hat. Das ist ein Internetforum für Gruselgeschichten. Und Inissa weiß sehr viel über diesen Mann Und durch Enissa bekommt die Gestalt endlich einen Namen. Die Gestalt, die Morgan so lange verfolgt hat, im Spiegel, aber auch an anderen Plätzen, bekommt endlich einen Namen. Im Forum wird diese Gestalt als Slenderman bezeichnet. Enissa und Morgan teilen sich nicht nur die Faszination für Slenderman, sie haben auch ein gemeinsames Problem. Denn der Slenderman ist eine fiktive Person, allerdings halten die beiden Mädchen ihn für real. Zur Geschichte des Slenderman. Der Slenderman ist, wie gesagt, eine fiktive Gestalt und sie ist entstanden durch einen Photoshop-Wettbewerb. In diesem Wettbewerb ging es darum, ein paranormales Wesen zu erschaffen und dieser Slenderman hat gewonnen. Und als Gewinnerbild ging es deshalb viral. In diesem Forum unterhalten sich die Menschen, unter anderem auch Kinder, in einer Art über Slenderman, als wäre dieser real. Das ursprüngliche Bild, mit dem alles begann, zeigte diese dunkle Gestalt ohne Gesicht im Hintergrund und im Vordergrund spielten Kinder. Und dann hatte dieses Bild auch noch einen Namen oder eine Überschrift. Die lautete: Vermisst Mary, das letzte Mal gesehen 1970. Und mit diesem Bild entstand ein Mythos. Es wurden Geschichten geschrieben, Gedichte verfasst und es wurde ganz viel erzählt und spekuliert. Mittlerweile ist es sogar so, dass es einen Film gibt. Es gibt diverse Reportagen, es gibt Lieder und es gibt auch Videospiele, die gar nicht mal so unbekannt sind und die den Namen Slenderman tragen. Spieler dieser Videospiele berichten zum Beispiel, dass man den Slenderman nicht immer sehen kann. Er bewegt sich ja viel im Dunkeln und aufgrund seiner dunklen Gestalt bewegt er sich in den Schatten. Und wenn man zum Beispiel mit einer Taschenlampe durch den dunklen Wald geht und man leuchtet zum Beispiel nach vorne, dann steht er plötzlich vor einem. Also wir merken gerade, das Ganze ist wirklich sehr gruselig, auch für einen Erwachsenen. Wie mag das Ganze dann erst auf Kinder wirken? Aber scheinbar doch so faszinierend, also auch neben dem Schockierenden, ist da auch eine Faszination im Spiel. Wahrscheinlich kann das dann auch nur jemand nachempfinden, der eben auch so solche Grusel- und Horrorgeschichten liebt. Ein weiteres Merkmal, was den Slenderman auszeichnet, ist, dass er aus seinem Rücken Tentakeln wachsen lassen kann. Mit diesen bewegt er sich dann an Wänden entlang, kann damit die Wände auch hochgehen und sich damit fortbewegen. Und er hat es immer nur auf Kinder abgesehen, was das Ganze ja noch schockierender und gruseliger macht. Dem Slenderman wird auch nachgesagt, dass wenn er einem Kind erscheint, dass man da Schäden davon tragen kann, beispielsweise Hustenanfälle, aber auch paranoides Verhalten oder andere Erkrankungen. Die Geschichte um den Slenderman ist sehr clever aufgebaut, denn man sagt, wenn du ihn gesehen hast oder wenn du nur Angst vor dem Slenderman hast, dann war er schon mal bei dir, dann muss er ja existent sein. Und er muss ja bei dir gewesen sein, denn sonst hättest du keine Angst vor ihm. Denn nur er kann das bei dir auslösen. Der Slenderman hat eine sehr große Anhängerschaft. Und es gibt Leute, die behaupten, dass er gar nicht in diesem Forum entstanden ist und auch gar nicht im Internet durch diesen Fotowettbewerb entstanden ist, sondern dass es den Slenderman eigentlich immer schon gibt. Man hätte sogar Höhlenmalereien gefunden, wo diese Erscheinung zu sehen sei. Es hätte ihn auch schon in einem alten germanischen Märchen gegeben. Und es gibt noch andere Beispiele. Anhänger der Slenderman-Theorie sind sogar der Meinung, dass es schon den deutschen Slenderman gegeben habe. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, da ging es um den Rattenfänger von Hameln. Es wurde auch in der früheren Geschichte immer nach Beweisen gesucht und es wird auch gesagt, dass es den Slenderman in der Geschichte weltweit schon mehrfach gegeben habe und er dort mehrfach in Erscheinung getreten sei. Ich habe euch ein Intro eingespielt oder ich habe ein Lied als Intro benutzt. Hierbei handelt es sich um den deutschen Slenderman-Song. Ich werde euch den Kanal und das Lied in der Infobox verlinken. Der Kanal heißt German Creepypasta und dort findet ihr dieses Lied in voller Länge in deutscher Übersetzung. Es gibt aber natürlich auch eine englische Version, die das Original ist. Ich finde diesen Song sehr gruselig, der Text sowieso. Er hat für viele aber auch, selbst die keine Anhänger der Slenderman-Theorie sind, einen Ohrwurm-Charakter. Kommen wir zurück zu Enissa und Morgan. Die beiden sind schockiert, aber vielmehr fasziniert von dem Ganzen und sie lesen alles über Slenderman, was ihnen irgendwie unter die Augen kommt. Sie bringen auch sehr viele Einzelheiten in Erfahrung, zum Beispiel, wo Slenderman wohnt, dass er in einem Herrenhaus nur 400 Kilometer entfernt wohnt und dass der Slenderman nicht immer nur böse ist. Zu Kindern, die ihm untertan sein wollen und die sich einsam fühlen und die natürlich an ihn glauben, zu denen kann er sehr lieb sein. Und die nimmt er auch gegen ein Opfer, das sie erbringen müssen, in seine Gemeinschaft auf. In der Vernehmung mit Enissa erzählt diese von einer Hierarchie, die wohl beim Slenderman in dessen Herrenhaus herrscht. Ganz unten sind die Kinder. Daraufhin folgen die Diener. Dann kommen die Killer. Und ganz oben an der Spitze dieser Pyramide steht der Slenderman. Enissa war wie Morgan auch immer eine Außenseiterin. Ja, ein bisschen nerdig und fühlte sich ausgeschlossen. Und ist eben auch sehr froh über die Freundschaft mit Morgan. In ihrer Vernehmung wird auch deutlich, dass sie in dieser Hierarchie des Slendermans sehr gerne aufsteigen möchte, um wertiger zu sein, um Anerkennung zu bekommen. Und scheinbar ist ihr das so viel wert, endlich anerkannt zu werden, dass sie völlig beiseite schiebt, was sie denn dafür tun muss. It, also Slenderman, war ja eine Zeit lang für Morgan verschwunden. Sie hat ihn früher öfter gesehen, sei es zu Hause oder auch draußen. Und durch diese Begegnung mit Enissa tritt der Slenderman wieder in ihr Leben. Und zwar nicht nur, dass sie ihn sieht und dass er ihr erscheint. Nein, er spricht auch mit ihr in ihren Gedanken. An dieser Stelle muss ich jetzt Morgans Diagnose einbringen, weil bei Morgan wurde Schizophrenie festgestellt. Und das passiert nur ganz selten im Kindesalter. Meistens zeigt sich das erst im Erwachsenenalter, wahrscheinlich auch, weil eben ganz viel mit kindlicher Fantasie abgetan wird. Und deswegen wird das manchmal auch erst später entdeckt. Schizophrenie zeichnet sich durch zwei Merkmale des Realitätsverlustes aus. Das erste Merkmal, Halluzinationen. Dabei kann es sein, dass man Stimmen hört, dass man Dinge sieht, die nicht da sind. Hier am Beispiel von Morgan, die Einhörner, die Stimmen, die sie jetzt hört, indem der Slenderman zu ihr spricht, die Stimmen, die sie früher im Kopf hatte, zum Beispiel diese Maggie und vieles andere. Halluzinationen beinhalten aber auch, dass man Dinge spürt, die gar nicht da sind. Es gab da in ihrer jungen Kindheit die Geister, die an ihre gerissen haben, die sie geschubst haben, die an ihr gezogen haben. Es gab auch Menschen, die schon davon berichtet haben, dass sie spüren, wie Tiere auf ihnen krabbeln. Das zweite Merkmal sind Wahnvorstellungen. Diese haben nichts damit zu tun, was man fühlt, sondern diese betreffen nur die Gedanken. Ein Beispiel. Ein Gedanke, den man hat, setzt sich dermaßen fest, dass man glaubt, dass dieser Realität ist. Hier bei Morgan, der Slenderman ist ja eine fiktive Figur, aber für sie ist er Realität. Und wenn der Slenderman mit einem in Gedanken spricht und er befiehlt, dass man ein Opfer bringen muss, dann ist das auch die Realität. Schizophrenie kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden. Das kann Stress sein, das kann ein Trauma sein, tatsächlich auch hervorgerufen durch das Schauen von Horrorfilmen in der Kindheit. Es ist eine genetische Disposition. Schizophrenie ist also auch vererbbar. Und das führt mich jetzt zum folgenden Punkt. Morgens Vater ist ebenfalls schizophren. Jedoch ist er stabil, weiß von seiner Krankheit, weiß um die Probleme dieser Krankheit und tut alles dafür, um stabil zu bleiben. Hier habe ich mich dann allerdings gefragt, ob die Eltern die frühen Warnsignale, diese blühende Fantasie und all die Gestalten, die in Morgens Kopf waren, ob sie das nicht gesehen haben oder ob sie das nicht sehen wollten. Denn sie kennen ja die Symptome durch die Erkrankung des Vaters. Eine böse Absicht möchte ich Ihnen hier natürlich nicht unterstellen. Wahrscheinlich konnten sie sich aufgrund dessen, dass es eben bei Kindern nur äußerst selten bekannt wird und diagnostiziert wird, nicht vorstellen, dass ihre Tochter unter Schizophrenie leidet. Und deswegen haben sie das Ganze mit Fantasie abgetan, denn die Geschwister von Morgan sind alle nicht betroffen. Morgans Eltern haben ihre Kinder nicht in die Krankheit des Vaters eingeweiht, beziehungsweise haben ihnen nicht gesagt, dass der Vater an Schizophrenie erkrankt ist. Sie wollten das jedoch tun, wenn die Kinder irgendwann älter sind und sie wollten dann darauf aufmerksam machen. Sie haben das so ein bisschen vor sich hergeschoben. Ja, kann man ja auch verstehen, auf der einen Art, aber sie haben sich halt erhofft, solange keine wirklichen Anzeichen da sind, dass die Kinder alle nicht betroffen sind und dass der Vater das so lange geheim halten kann, solange er stabil ist. Der Vater geht beispielsweise auch nur einem Minijob nach, um eben nicht zu viel Stress zu erleiden, um das Ganze halt gering zu halten, damit er eben stabil bleibt. Man muss ja auch ganz klar zugunsten von Morgens Eltern sagen, dass es bei schizophrenen Kindern meistens so ist, dass sie noch keine ausgewachsenen Episoden haben, sondern dass sie still vor sich hin halluzinieren. Eine ausgewachsene Episode erleichtert natürlich die Diagnose Schizophrenie und wenn dieser Fall eintritt, muss das sofort medikamentös behandelt werden. Bei Morgen hingegen blieb die Krankheit einfach unentdeckt. Bei Morgen beginnt diese Episode in dem Moment, als der Slenderman ihr wieder erscheint und auch mit ihr spricht. Da sie sich aber nur ihrer Freundin Enissa anvertraut und niemand anderem, bleibt auch das unentdeckt. Zudem verbietet der Slenderman Morgan, mit irgendjemandem über ihn zu sprechen, außer mit Enissa. In den Vernehmungen stellt Morgan es auch so dar, als hätte nicht sie mit dem Slenderman gesprochen, sondern sie gibt immer wieder an, dass Enissa die Kontaktperson wäre und der Slenderman nur mit Enissa gesprochen hätte. Sie hält sich also daran, was der Slenderman ihr gesagt hat, eben, dass sie mit niemandem darüber sprechen darf und dass das Ganze unter den Dreien bleiben müsse. Im Zuge der Ermittlungen finden die Beamten in Morgens Zimmer Bleistiftzeichnungen von ihr. Dort hat sie den Slenderman gezeichnet. Bedrohlich mit Tentakeln und auf einem der Bilder steht: Komm zurück zu mir, ich vermisse dich. Und es gibt weitere sehr verstörende Zeichnungen, die Morgan angefertigt hat. Unter anderem hat sie ein kleines Mädchen gezeichnet mit einem Messer in der Hand und auf dem Bild steht: Hilf mir raus aus meinem Kopf. Es scheint also so, als hätte Morgan auch versucht, durch ihre Zeichnungen auszudrücken, was in ihrem Kopf vor sich geht. Weiterhin wurden in Morgens Zimmer Barbie-Puppen gefunden, denen Arme und Beine fehlten und die diverse rote Markierungen hatten, die Schnitte und Kreuze darstellten. Und diese Markierungen auf den Barbie-Puppen, die wurden mit den Messerstichen auf Peyton verglichen und dort gab es große Ähnlichkeiten. Deshalb wird vermutet, oder es ist ja auch naheliegend, dass Morgan an ihren Barbie-Puppen getestet hat, probiert hat, sich Wissen angeeignet hat, wie sie Peyton am besten verletzen kann. Die Kommunikation zwischen dem Slenderman und Morgan ist nicht einseitig. Es ist also nicht so, dass nur er zu ihr spricht, sondern sie kann ihm auch antworten. Dabei ist sie gehorsam, unterwürfig Und in einem dieser Gespräche fordert der Slenderman sie auf, jemanden zu töten. Und das muss sie tun, damit er ihrer Familie nichts antut. Morgan gibt diesen Befehl des Slendermans natürlich auch an Inissa weiter, denn der Slenderman würde sich sonst auch an ihrer Familie vergreifen. Und Inissa bekommt natürlich auch fürchterliche Angst und die beiden wissen nun, sie müssen jemanden töten, damit den Familien der Freundinnen nichts passieren kann. Den beiden Mädchen, Morgan und Inissa, bleibt hier an dieser Stelle gar keine Wahl, als dem Drängen des Slenderman nachzukommen. Denn sie haben natürlich große Angst um ihre Familien, obwohl sie schockiert sind und obwohl sie viel Angst haben, sind sie dennoch auch immer noch fasziniert von ihm. Von einer fiktiven Figur, die für sie Realität geworden ist. Und sie wollen ihm gehorchen und sie wollen einen Menschen töten. Daraufhin fragt Morgan in Gedanken den Slenderman, wen sie denn töten müssten, um ihre Familien zu beschützen und um letztendlich bei ihm im Herrenhaus leben zu dürfen. Und der Slenderman antwortet, du musst jemanden töten, den du liebst. Ja, hat man gerade noch gedacht, aussichtsloser könnte das Ganze für die beiden Mädchen nie sein, wird es jetzt nur noch schlimmer. Und sie wollen ja ihre Familien beschützen, also fällt ja ein potenzielles Familienmitglied weg. Und wir wissen, Morgan ist eine Einzelgängerin gewesen. Sie hat mittlerweile zwei Personen in ihrem Leben, die ihr wichtig sind, neben ihrer Familie. Das ist zu einem Inissa, mit der sie die Leidenschaft für den Slenderman, aber auch für andere Gruselgeschichten teilen kann, mit der sie über dieses absolute Tabuthema sprechen kann. Und auf der anderen Seite ist da Peyton, eine liebgewonnene Freundin, die sie schon ein paar Jahre hat, die ihr wirklich wichtig ist, aber die Freundschaft hat halt diesen einen Makel. Mit ihr kann sie eben über dieses eine Thema nicht sprechen. Und das ist auch der Grund, warum sie sich für Peyton entscheidet. Ich habe vorhin schon einmal erwähnt, dass diese Tat geplant war. Und die beiden haben begonnen, diesen Tag zu planen, akribisch zu planen. Ungefähr 6 Monate vor dem Tattag, das muss ungefähr um die Weihnachtszeit gewesen sein, als die beiden anfingen, erste Schritte in Richtung Planung zu unternehmen. Und hier ist bemerkenswert, dass Inissa die Planung übernimmt. Also, dass sie mittlerweile der Kopf dieses ganzen Unternehmens wird. Morgan bleibt weiterhin wichtig, da sie ja die Kontaktperson zum Slenderman ist. Und ja, über die Gedankenübertragung eben die Befehle und so weiter entgegennimmt. Aber Inissa, die fängt an zu recherchieren. Zum Beispiel, wie man am besten jemanden tötet und wie es am leichtesten ist. Inissa führt auch ein Notizbuch, das sie wirklich sehr sorgfältig und ausführlich führt. Bei ihrer Recherche liest Inissa, dass es am leichtesten ist, einen Menschen zu töten, wenn dieser schläft. Vermutlich, weil es dann weniger Gegenwehr gibt, weil der Überraschungsmoment auf der Seite des Täters ist. Die beiden Mädchen überlegen sich also nun, wie sie es denn am besten anstellen können. Und dann kommt ihnen der Gedanke, dass ja Ende Mai Morgens Geburtstag ist. Und dann könnten die drei ja eine Pyjama-Party machen. So würde niemand Verdacht schöpfen. Und dann wollten sie Peyton im Schlaf auf dieser Pyjama-Party töten. Man muss sich hier an dieser Stelle vorstellen. Die beiden Mädchen sind zu Beginn der Planung 11 Jahre alt und gehen wirklich so strukturiert vor. Ja, Inissa ist hier die strukturiertere von beiden, aber sie haben ja doch beide eine sehr wichtige Rolle in dem Ganzen, wie eben erwähnt. Morgan empfängt die Nachrichten vom Slenderman und Inissa übernimmt die Planung und hat viele gute Ideen diesbezüglich. Die beiden geben sich sogar Codenamen. Morgan nennt sich von nun an Kitty, aufgrund dessen, dass sie sich wohl wie eine Katze bewegen kann. Und Inissa wird aufgrund dessen, dass sie sehr aufbrausend ist, gern auch mal ein wenig cholerisch, Scorpio genannt. Die beiden entwickeln auch Codes, damit sie vor anderen über ihren Plan und die Tat sprechen können. Dieser Code ist so weit entwickelt, dass sie sogar vor Peyton über ihre Pläne sprechen können, ohne dass sie, die ja das zukünftige Opfer ist, irgendetwas verstehen kann. Dieser Umstand, dass Morgan und Enissa auch vor Peyton von diesem Mord gesprochen haben, hatte oder hat in mir ganz schlimme Gefühle ausgelöst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie psychopathisch klingt das? Wie berechnend sind 11-jährige Kinder? Wir haben schon eine Diagnose zum Morgen gehört und die von Enissa steht ja noch aus. Aber irgendwo passte das alles für mich nicht. Es ist alles so ungreifbar. Bei 12-jährigen Mädchen, die einen Mord planen und dann auch noch so strukturiert vorgehen und dass sie auch Peyton im Vorfeld so gegenübertreten, in ihrer Anwesenheit darüber sprechen, dass sie getötet werden soll. Ja, irgendwie hatte das auf mich den Eindruck, als würden sie sich dafür feiern, als würden sie Überlegenheit spüren und diese eben auch sehr genießen. Enissa führt ja ein Notizbuch, in dem sie alles niederschreibt. Und in diesem Buch gibt es auch eine Einkaufsliste, was denn für diese Geburtstagsparty noch besorgt werden muss. Und diese Liste werde ich euch jetzt einblenden. Das ist ein Auszug aus ihrem Notizbuch und ich werde sie einmal auf Deutsch übersetzen. Pfefferspray, Karte des Waldes, Sprühflasche, Kamera, Cheesecake, den Willen zu überleben, Waffen, Klammer auf, Küchenmesser, Punkt, 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 Klammer zu. Die lange Zeit der Vorbereitung hat dann irgendwann ein Ende und der 12. Geburtstag von Morgan ist da. Hier kommt jetzt ein bisschen mehr zum Tagesablauf. Wir hatten den vorhin schon mal angerissen. Wie hat die Geburtstagsparty stattgefunden? Die drei Mädchen sind zusammen mit Morgans Eltern in einem Skaterpark gewesen. Und während des Aufenthalts in diesem Skaterpark würde niemand ahnen können, dass zwei der Mädchen planen, das dritte zu ermorden. Die drei haben sehr viel Spaß, sie fahren zu dritt Hand in Hand durch die Gegend und sind unzertrennlich. Sie singen, sind ausgelassen und völlig unbeschwert. Nach dem Skaterpark gehen die drei Mädchen gleich auf Morgans Zimmer, haben dort weiterhin Spaß, schauen sich Dinge im Internet an, genießen noch ein paar Snacks und haben einen guten Abend. Enissa und Morgan warten den ganzen Abend darauf, dass ihre Freundin Peyton einschläft. Sie verbringen den späten Abend extra zu dritt in Morgens Hochbett. Weil die beiden Mädchen sich erhoffen, dass Peyton einschläft, damit sie sie unter der Decke ermorden können. Also sie möchten auf sie einstechen, während Peyton unter der Decke in Morgens Hochbett liegt. Der weitere Plan sieht vor, dass wenn dies geschehen ist, Enissa und Morgan rausrennen und in Richtung Wald flüchten. Aber es kommt alles anders. Denn Peyton schläft zwar ein, aber nicht wie geplant auf dem Hochbett unter der Decke, sondern sie liegt auf dem Boden. Und nun hat Morgan wohl doch Skrupel, einfach auf ihre Freundin einzustechen. Und deswegen möchte sie das auf den folgenden Tag verschieben. In der Vernehmung sagt sie später aus, sie hätte an diesem Abend einen Satz im Kopf gehabt. Sie sagte nämlich, ich wollte ihr noch einen Morgen gönnen. Ja, nachdem ich mich ein bisschen von diesem Satz erholt hatte, kam mir aber noch ein weiterer Gedanke. Denn wie war es denn nun wirklich? War sie zu feige, auf das schlafende Mädchen einzustechen, weil es jetzt nur auf dem Boden lag? Oder hat sie wirklich gedacht, sie soll noch einmal die Sonne sehen? Hat sie sich in diesem Moment wertig gefühlt? Hat sie in diesem Moment angenommen, dass sie als 12-Jährige zu entscheiden hat, ob Peyton noch weitere Stunden oder gar einen weiteren Tag leben darf? Ich weiß nicht, ob ein Mädchen in diesem Alter und mit dieser Diagnose zu solchen Gedanken fähig wäre. Aber mir kam doch in den Sinn, dass das sehr, sehr berechnend ist. Allerdings hat mir der Fall bisher gezeigt, dass es wirklich Kinder gibt, die auch in diesem Alter zu so viele mehr fähig sind, als ich es jemals hätte erahnen können. Die beiden warten wirklich bis zum nächsten Tag, dann frühstücken die drei Mädchen zusammen und nach dem Frühstück schleicht sich Morgan in die Küche und besorgt sich dort ein Küchenmesser mit einer 12 cm langen Klinge. Morgan bittet daraufhin ihre Mutter um Erlaubnis, mit ihren beiden Freundinnen noch in den Park gehen zu dürfen, um eben noch weiter zu spielen. Und die Mutter erlaubt dieses. Und als Morgan sich von ihrer Mutter verabschiedet, da sagt sie noch: Ich hab dich lieb. Mit dem Wissen, was wir bis jetzt über diesen Fall haben, hat dieser letzte Satz, den Morgan zu ihrer Mutter sagt, natürlich einen ganz üblen Beigeschmack. Aber die Mutter wird sich in dem Fall wahrscheinlich nicht viel gedacht haben. Vielleicht hat sie sich auch einfach nur gefreut, da sie ihre Tochter im Nachhinein ja als sehr empathielos beschreibt und vielleicht war sie auch nicht gewohnt, solche Sätze von ihrer Tochter zu hören und hat sich einfach gefreut. Und hat sich gedacht, naja, vielleicht hat sie sich darüber gefreut, dass sie so einen schönen Geburtstag hatte und zeigt auf diese Weise ihre Dankbarkeit. Im Park angekommen, übernimmt Enissa wieder das Ruder und die Planung über den weiteren Vorgang. Sie war auf einer öffentlichen Toilette, die sich dort im Park befindet, und hat dort etwas entdeckt, das sie für sehr brauchbar erachtet. Sie hat dort große Abflüsse entdeckt, natürlich gewöhnlich für Wasser, das dort ablaufen kann, aber womöglich hat sie sich auch gedacht, dass man dort Blut ablaufen lassen kann. Enissas Plan ist es nun, Peyton in den Räumen dieser Sanitäranlagen zu ermorden, sie dann auf eine Toilette zu setzen, die Tür zu verschließen und sie ausbluten zu lassen. Im Anschluss wollen die beiden Mädchen dann weglaufen. In den Monaten der Recherche hatte Enissa ja herausgefunden, dass es leichter wäre, einen Menschen zu töten, wenn dieser schläft. Sie hat aber noch eine weitere Möglichkeit gefunden, nämlich wenn ein Mensch bewusstlos ist, dann ist er auch wehrlos. Unter einem Vorwand gehen die drei Mädchen dann in diese sanitären Anlagen. Dann packt sich Enissa Peyton und sagt, wir spielen jetzt ein Spiel. Sie möchte von Peyton, dass die sich dort auf den Boden legt, die Augen schließt und versucht einzuschlafen. Peyton weigert sich natürlich, das ist ja auch verständlich. Wer möchte sich denn da auf einer öffentlichen Toilette auf den Boden legen? Sie findet das also überhaupt nicht gut, weigert sich strikt, da mitzuspielen und wird auch ein wenig sauer. Nachdem Enissa nun erkennen muss, dass Peyton nicht einfach tut, was sie ihr sagt, nimmt sie Peytons Kopf und schlägt diesen immer wieder gegen die Fliesen im Sanitärbereich. Peyton wehrt sich, sie schreit, sie wird hysterisch und als die beiden Mädchen das merken, lassen sie erst einmal von ihr ab. Aber sie haben gleich den nächsten Einfall. Sie bieten Peyton an, dass wenn sie jetzt das nächste Spiel mitspielt, dann dürfe sie das übernächste Spiel bestimmen. Und Peyton scheint in dieser Lage völlig überfordert zu sein. Sie weiß ja wahrscheinlich, dass Enissa zu Gewaltausbrüchen und zu Wutanfällen neigt. Aber ich denke, die Überforderung ist einfach so riesig und sie ist einfach auch überwältigt von dem, was da gerade passiert ist und stimmt einfach zu, vielleicht auch um die beiden Mädchen zu beschwichtigen. Deshalb wollen die Mädchen nun eine Kombination aus Verstecken und Fangen spielen. In ihrer Verunsicherung stimmt Peyton diesem Spiel zu und die drei Mädchen gehen in den Wald. Nun ist es so, dass Enissa und Peyton sich verstecken sollen, während Morgan zählen muss. Ihr werdet dieses Spiel sicherlich kennen. Ein Kind muss mit verdeckten Augen als Beispiel bis 50 zählen. Alle anderen Kinder verstecken sich in der Zeit. Der Plan ist natürlich, dass Morgan, sobald sie fertig ist mit dem Zählen, die beiden anderen Mädchen sucht und beim Suchen schon das Messer in der Hand hält. Während Morgan da steht und zählt, zieht Enissa Peyton immer weiter in den Wald hinein und macht ihr den Vorschlag, dass sie sich gemeinsam in einem Versteck verstecken und sobald Morgen näher kommt, dann schnell loslaufen, denn sobald Morgen die beiden anderen Mädchen entdeckt hat, muss sie sie eben auch noch fangen. Enissa redet Peyton gut zu und sagt, gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam sind wir schneller. In der Vernehmung beschreibt Enissa die Situation folgendermaßen. Sie sagt, wir waren wie zwei Löwen, die ein Zebra fangen wollten. Als morgen die beiden Freundinnen dann findet, wird sie sehr unsicher und bittet Enissa, dass sie zustechen soll. Daraufhin beraten sich Enissa und Morgan, aber Enissa ist sehr bestimmt und sagt zu Morgan, nein, du machst das, denn du weißt, wo all die weichen Stellen sind. Ja, im Moment ist es so, dass hier ein Satz nach dem anderen droppt, der mich wirklich erschüttert. Wir haben im Vorfeld erfahren, dass Morgan ja an ihren Barbie-Puppen Markierungen vorgenommen hat, dass da Gliedmaßen fehlten und so weiter. Und wahrscheinlich hatte Enissa ihr dazu geraten oder sie hat von dieser Aktion gewusst und macht Morgan jetzt deutlich, dass sie ja Übung in der ganzen Sache habe und vergleicht ja nun Peyton auch ein Stück weit mit einer Puppe, mit einem Versuchsobjekt. Es ist wirklich ganz, ganz gruselig. Und dann geschieht etwas, das auch unvorstellbar, aber auch unvorhersehbar für mich war. Enissa krault Morgan, als wäre Morgan eine Katze. Wir wissen von den Codenamen, dass Morgan Kitty genannt wurde. Sie krault Morgan so, dass sie sich beruhigt und dann sagt sie zu ihr, gib Gas, werd verrückt, mach es einfach, sieh zu, dass Peyton zu Boden geht. Und dieser Dialog wird noch verstörender. Nach kurzem Zögern erwidert Morgan Enissa, ich mache es erst, wenn du es mir sagst. Enissa entfernt sich ein paar Schritte, dreht sich um und ruft ganz laut, jetzt. Daraufhin umarmt Morgan Peyton und flüstert ihr ins Ohr. Hab keine Angst, ich bin nur eine kleine Katze. Dann reißt Morgan Peyton zu Boden, setzt sich auf sie und flüstert ihr noch einmal ins Ohr, es tut mir so leid. Und dann sticht Morgan zu. 19 Mal sticht sie auf Peyton ein. Sie trifft die Gliedmaßen, den Bauch, die Brust. Sie trifft diverse Stellen am ganzen Körper. Enissa schaut aus einiger Entfernung zu. Morgan durchsticht Peytons Herz, die Bauchspeicheldrüse und die Lunge. Sie verfehlt nur um einen Millimeter eine Hauptarterie. Und die Ärzte sagen später, es war wirklich hauchdünn. Dann hätte es keinerlei Überlebenschance für Peyton gegeben und sie hätte sich auch nicht mehr derart fortbewegen können, um eventuell noch lebend gefunden zu werden. In dem Kampf um ihr Leben schreit Peyton Morgan noch an und sagt ihr, ich habe dir doch vertraut, ich hasse dich. Morgan lässt von Peyton ab und beobachtet noch einen Moment lang, wie Peyton um ihr Leben ringt. Enissa bekommt plötzlich ein komisches Gefühl. Für ihren Geschmack schreit Peyton zu laut. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Enissa sagt später in ihrer Vernehmung, sie kann ja viel vertragen. Aber wenn jemand so schreit, das kann sie überhaupt nicht leiden. Ja, und weil die arme Enissa ja so genervt ist von der schreienden Peyton, muss dem Abhilfe geschaffen werden. Darum beschließen die beiden Mädchen, so zu tun, als wollten sie Peyton Hilfe zukommen lassen. Sie sagen ihr, sie solle sich nun ganz, ganz still verhalten, damit sie nicht so viel Blut verliert und die beiden würden losziehen, um schnellstmöglich Hilfe für sie zu besorgen. Im Vorfeld haben sie auch noch mit einem Blatt versucht, ihre Wunden ein wenig abzutupfen, um eben zu demonstrieren, dass sie ihr wirklich helfen wollen. Natürlich ist das Ganze nur ein Schauspiel der beiden und sie erhoffen sich einfach nur, dass Peyton jetzt stirbt und dass niemand sie bemerkt. Sie sind ja auch sehr tief in diesem Waldstück und wenn sie dann sehr still ist und gar keine Töne mehr von sich gibt und nicht sagt und nicht ruft und schreit, dass sie dann erst bemerkt wird, wenn es eben schon zu spät ist. Die beiden machen sich also auf den Weg. Natürlich nicht, um Hilfe zu holen, sondern sie machen sich auf den Weg im großen Herrenhaus in 400 Kilometer Entfernung. Nach nur wenigen Kilometern bemerken die beiden natürlich, dass ihr Unterfangen nicht so leicht ist, wie sie sich das vorgestellt haben. 400 Kilometer sind nun mal eine gewaltige Strecke und das merken sie auch. Und bei Inissa macht sich zu diesem Zeitpunkt schon Heimweh breit. Morgan tröstet sie dann und sagt ihr, wir können auf gar keinen Fall zurück, denn dann werden wir geschnappt, dann kommen wir ins Gefängnis oder wir werden sogar hingerichtet. Außerdem sind wir ja auf dem Weg in ein neues Leben. Jetzt wird alles besser. Wir haben doch ein Ziel. Als dann die ersten Hubschrauber über ihnen kreisen, lässt sich Inissa nicht mehr beschwichtigen und wird hysterisch. Und sie gibt Morgan für alles die Schuld. Und sie sagt auch, das ist alles nur dadurch gekommen, dass du in Gedanken mit dem Slenderman gesprochen hast. Und ihr wird auch ein bisschen bewusst, dass da gerade etwas ganz Schreckliches passiert ist. Und dann sieht sie etwas, das hat sie vorher noch nie gesehen. Denn auch Morgan beginnt zu weinen. Inissa scheint in der Vergangenheit auch nicht entgangen zu sein, dass Morgan ja eher gefühlskalt ist, wenig Regungen zeigt und tatsächlich auch empathielos ist. Die beiden Mädchen erleiden einen Nervenzusammenbruch. So langsam realisieren sie, was da passiert ist und es bricht aus ihnen heraus. Aber beim Morgan geht es nicht darum, dass sie weint, weil sie mit ihrer Freundin mitfühlt. Ich glaube eher, dass sie sich selbst bedauert. Dennoch hält sie weiter an diesem Gedanken fest, zu Slenderman zu kommen, denn dieser könnte ihnen helfen, aus dieser Notlage herauszukommen. Denn das Opfer, das sie da gebracht haben, das haben sie ja für ihn getan. Morgan beginnt zu beten. Sie betet zu Slenderman und bittet ihn inständig, die beiden aus dieser Notlage zu befreien. Aber der Slenderman reagiert nicht. Es gibt kein Zeichen, es gibt keine Hilfe, es gibt keine Tipps, wie es denn nun weitergehen könnte für die beiden. Die beiden werden dann auch kurze Zeit später aufgegriffen von der Polizei und zur Vernehmung gebracht. Es beginnt nun eine sehr lange Zeit, denn die Behörden, das Gericht, die Ermittler, alle sind überfordert mit dieser Situation. Denn was macht man denn mit 2 12-jährigen Mädchen, wenn solche Taten passieren? Zum Glück passiert das ja nicht allzu oft bei solch jungen Menschen. Aber das führt eben auch dazu, dass keiner so recht weiß, wie man das handhaben soll. Es gibt in diesem Bundesstaat, Wisconsin, aber ein Problem für die beiden. Denn dort droht beiden, nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt zu werden. Denn wenn ein Tötungsdelikt oder der Tötungsversuch ausgeübt wird und die Täter das 10. Lebensjahr vollendet haben, dann wird dort nach erwachsenem Strafrecht verhandelt. Dann gibt es für diese Personen keine Jugendstrafe. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob sie psychisch krank oder gesund sind. Der Prozess um die beiden dauert 4 Jahre. Also sie werden mit 12 Jahren festgenommen und im Alter von 16 Jahren werden sie erst verurteilt. Die beiden verbringen die 4 Jahre sowohl in Kliniken als auch im Gefängnis. Und die ganze Zeit besteht die große Frage, ob die beiden überhaupt schuldfähig sind. Es sind sehr viele Gutachten erstellt worden und es wurde halt geforscht, inwieweit die Psyche der beiden gesund ist. Bei Morgan wissen wir ja schon, dass sie schizophren ist und dass sich das bei ihr halt schon sehr früh gezeigt hat. Und dass sie auch in sehr jungen Jahren jetzt schon eine ausgewachsene Episode hatte. Wie es um Inissa steht, das wissen wir bisher noch nicht. Allerdings kann ich so viel schon mal sagen, da gehen die Diagnosen der Experten sehr weit auseinander. Ich glaube, dass sie sich da auch nicht ganz sicher sind. Um mehr über Inissa zu erfahren, war es für die Ermittler natürlich notwendig, auch ihre Vergangenheit umzukrempeln. Es ist nicht so umfangreich, was über Inissa bekannt ist, aber einige Punkte möchte ich hier gerne ansprechen. Da ist zum Beispiel ihr Verlauf bei YouTube. Sie ist da mit sehr, sehr harmlosen, niedlichen Videos angefangen, zum Beispiel, wenn Tiere Obst essen. Also Kleintiere, die sowieso bei kleinen Mädchen auch sehr beliebt sind, werden da gefüttert und machen das auf irgendeine niedliche Art und Weise. Dann hat sie sich Videos angeschaut, wie Tiere miteinander spielen, aber sie hat sich gesteigert. Von diesen niedlichen, eher gängigen Videos ging es dann dazu über, wie zum Beispiel eine Katze mit einer lebendigen Maus umgeht, wenn man diese in einen kleinen Raum sperrt, in diesem Fall in eine Badewanne. Also die Maus hat ja keine Chance, da rauszukommen. Inissa hat es genossen, diesem grausigen Schauspiel zuzuschauen. Und die Steigerung geht natürlich auch immer weiter. Sie hat sich auch Videos angeschaut, wie man zum Beispiel einen Menschen tötet, indem man den Stiel von einem Lolli verwendet. Also sie hat dazu Anleitungen geschaut. Diese Anleitung sieht vor, dass man immer in die weichen Stellen sticht. Kommt euch das bekannt vor? Auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, hat sie Psychotests gepostet und sogenannte Psychopathentests. Und da hat sie dann ganz stolz das Ergebnis gepostet und hat dann so drunter geschrieben: Oh Mist, ich bin ein Psychopath, und hat sich darüber dann mit lachenden Smileys lustig gemacht. Kriminologen gehen davon aus, dass wenn ein Mord gemeinsam geschieht, also wenn zwei Menschen einen Mord gemeinsam begehen, dass es dort eine klare Rollenverteilung gibt. Es gibt einen psychisch Kranken und es gibt einen Psychopathen. Man könnte jetzt also davon ausgehen, dass da das eben ein sehr häufiges Bild ist, dass Morgan die psychisch Kranke ist und Inissa eben die Psychopathin. Das Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass bei Inissa nichts in dieser Art festgestellt wurde. Weder, dass sie ein Soziopath noch ein Psychopath oder anderes ist. Sie wurde auf diverse Krankheiten getestet und es kam nichts dabei heraus, außer dass sie psychisch gesund ist und das auch so beschrieben wird. Das bekommt sie sogar attestiert und das wird dem Gericht vorgelegt. Inissas Verteidiger baut seine Strategie dann folgendermaßen auf. Alle Schuld an dieser Tat wird Morgan zugeschrieben. Morgan hat Schuld an allem, auch an den Plänen, und ihre Psychose ist Schuld an der ganzen Tat. Also er stellt es so dar, als hätte Inissa keinerlei Beitrag geleistet und behauptet, Inissa wäre durch die Psychose von Morgan traumatisiert und eben auch durch diesen starken Konsum von Horrormaterial und diesem Forum, in dem sie sich sehr oft herumgetrieben hat. Es gibt dokumentierte Fälle, wo das wirklich der Fall war, wo ein psychisch gesunder Mensch von einem psychisch kranken Menschen in den Wahn gezogen wurde und dadurch eben so unverhältnismäßig agiert und reagiert hat. Und das Gericht, vor dem Inissa nun steht, glaubt der Argumentation des Verteidigers. Es ist ja so, dass alle Gutachter Inissa als psychisch gesundes Mädchen darstellen und deshalb glaubt das Gericht der Strategie bzw. dem, was der Verteidiger sagt. Und an dieser Stelle muss gesagt werden, dass es in diesen Fällen nachweisbar ja schon solche Delikte gegeben hat. Daher könnte da tatsächlich etwas Wahres dran sein. Ich möchte Inissa hier auch nicht absprechen, dass es nicht wirklich so gewesen ist, so schrecklich wie dieser Fall auch ist. Inissa bekennt sich 2017 für schuldig des Mordes zweiten Grades, aber sie wird aufgrund dessen, was ihr Verteidiger gesagt hat, für unzurechnungsfähig erklärt. Im Zuge dessen wird sie zu einer Strafe von 25 Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Das bedeutet 25 Jahre mindestens, vielleicht aber auch länger. Sie wird zuerst in einem Gefängnis untergebracht und kommt dann später aber in eine Psychiatrie und dort macht sie eine gute Entwicklung durch. Sie arbeitet mit, sie macht große Fortschritte, sie ist wirklich bereit, alles dafür zu tun, um mitzuarbeiten. Sie sagt, Zitat, ich möchte, dass jeder, der mit diesem Fall zu tun hat, weiß, dass ich diese Tat bereue. Nichts, was ich sage, wird reparieren, was ich zerbrochen habe. Ich bereue zutiefst und entschuldige mich für die Angst, die Qualen und den Schmerz, den ich bereitet habe. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Gemeinde. Ich hasse meine Taten vom 31. Mai 2014, aber durch unzählige Therapiestunden hasse ich mich nicht mehr dafür. Sie hat das Ganze also aufgearbeitet, sich reflektiert und weiß nun, dass sie als Person trotz allem noch ein Leben führen kann. Das führt auch dazu, dass sie am 1. Juli 2021 von einem anderen Richter entlassen wird. Dieser Richter beantragt nach Prüfung und der Erkenntnis, dass sie Genesungsfortschritte gemacht hat und Therapiefortschritte gemacht hat, die Entlassung aus der Psychiatrie. Sie wird also mit 18 Jahren unter strengen Auflagen entlassen. Zu ihren Auflagen. Sie muss 24 Stunden am Tag ein GPS-Gerät tragen. Und sie darf bis zu ihrem 37. Geburtstag nicht aus dem Elternhaus ausziehen. Da ihre Eltern in der Zwischenzeit geschieden sind, lebt Enissa fortan bei ihrem Vater. Sie hat zwar zu beiden Eltern ein gutes Verhältnis, aber bei ihrem Vater ist es doch enger. Sie darf auch die Stadt Waukesha nicht ohne Erlaubnis verlassen. Sie darf nur unter strenger Bewachung das Internet nutzen, aber soziale Medien sind völlig tabu. Zudem muss sie sich strikt medikamentös behandeln lassen. Sie muss also ihre Medikamente immer nehmen und das wird auch überwacht. Und sie bekommt einen Betreuer zugeteilt, der sie weiterhin zu den Therapiesitzungen begleitet und auch Gespräche mit ihr führt und auf ihr Leben schaut. Insgesamt und in Anbetracht der Schwere der Tat entwickelt sich Enissa positiv und kann vielleicht in ferner Zukunft ein einigermaßen normales Leben führen, wenn sie auch immer mit dieser Schuld in sich leben muss. Aber sie kann vielleicht irgendwann sogar ein eigenständiges Leben führen. Ganz anders sieht es hier leider bei Morgan aus. Ihre Entwicklung hat sich eher ins Negative gewandelt. Und auch mit dem Tag der Verhaftung geht es mit ihr steil bergab. Ihre psychotische Episode war ja bei der Tat auf dem Höhepunkt und sie hätte sofort dringend Hilfe benötigt, eine Therapie benötigt, Medikamente benötigt. Mit Entsetzen müssen Morgens Eltern feststellen, dass ihre Tochter keinerlei Hilfe erhält. Sie gilt als die Mörderin, auch wenn sie nicht immer federführend war. Sie ist diejenige, die zugestochen hat und sie wird in eine Zelle ohne Fenster gesperrt. Aber Morgan scheint sich an diesem Umstand auch gar nicht zu stören. Sie mag diese dunkle Zelle, sie akzeptiert auch, dass sie keinerlei Besuch bekommen darf. Irgendwann gibt es da mal ein Telefonat mit ihrer Mutter. In diesem Gespräch fragt Morgens Mutter, was sie denn am Abend noch machen werde, ob sie Fernsehen schauen möchte oder was sie sich dann anschauen würde. Und Morgan antwortet, dass sie das später mit den anderen zusammen entscheiden wird, die Morgan für reale Personen hält. Und so erzählt sie ihrer Mutter eben, dass sie sich da erst abstimmen müsse, wenn es um die Entscheidung geht, was am Abend im Fernsehen geschaut wird. Nach einiger Zeit dürfen die Eltern ihre Tochter Morgan endlich besuchen. Natürlich mit einer Trennwand, aber was sie dort zu sehen bekommen, erschreckt sie zutiefst. Sie müssen miterleben, wie ihre Tochter sich mit imaginären Freunden unterhält, wie sie diese anlächelt und aus heiterem Himmel anfängt zu lachen, als hätte eine dieser Personen ihr gerade einen Witz erzählt. Alle zuständigen Behörden möchten Morgan nicht aus der Haft entlassen, da sie als Mörderin gilt und somit auch eine Gefahr für die anderen Patienten in einer psychiatrischen Klinik darstellen würde. Und da erhält sie keinerlei Behandlung. obwohl diese so dringend notwendig wäre. 5 Monate lang müssen die Eltern hilflos mit ansehen, dass ihre Tochter in diesem dunklen Loch vegetiert und die so dringende Hilfe, die sie benötigt, nicht erhält. Sie nehmen sich mehrere Anwälte, um gegen diese Entscheidung vorzugehen. Und einer dieser Anwälte stellt dann einen Antrag beim Zivilgericht. Also ein Gericht, das mit dem Strafgericht gar nichts zu tun hat. Und dort kann man eben beantragen, dass jemand in eine psychiatrische Klinik kommt. In diesem Fall ein Hochsicherheitskrankenhaus, in dem sie sowohl eingesperrt ist, aber in dem sie halt die Hilfe bekommt, die benötigt wird. Als Morgan nun endlich Medikamente bekommt und diese dann auch Wirkung zeigen, realisiert sie zum ersten Mal, was sie Peyton angetan hat. Nachdem die Medikamente ihre Wirkung zeigen, wird sie ins Gefängnis zurückverlegt. Sie begreift nicht nur, was sie getan hat, sie durchlebt diese Messerstecherei auch noch einmal in ihren Details und beginnt sich selbst zu hassen, woraufhin sie versucht, sich selbst zu töten. Nach dem Versuch, sich selbst das Leben zu nehmen, wird sie wieder verlegt und zwar wieder in das Hochsicherheitskrankenhaus. Ihr Urteil bei der Verhandlung 2017 lautet 40 Jahre mindestens bis lebenslänglich. Auch hier gibt es diverse Auflagen. Man sagt auch, es könne sein, dass sie bei Genesung und wenn man starke Fortschritte bemerkt, eventuell früher entlassen werden könnte. Vielleicht auch dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden kann und mit ganz viel Glück nach Ablauf dieser 40 Jahre auch komplett in Freiheit leben kann. Sie lebt heutzutage in einer psychiatrischen Einrichtung. Allerdings kann ich nichts über ihren Zustand sagen. Ich kann nicht sagen, ob es ihr besser geht oder ob vielleicht schon alles zu spät war. Oder ob die Therapie in irgendeiner Art und Weise anschlägt. Über ihren Gemütszustand ist auch aktuell nichts bekannt. Morgens Eltern stehen weiterhin zu ihr. Sie sprechen auch in der Öffentlichkeit gut von ihrer Tochter. Sie besuchen sie regelmäßig und halten engen Kontakt. Ich stelle mir das für die jeweiligen Familien der Täterinnen wirklich sehr schwer vor. Und so war es dann wohl auch. Denn die haben so viel ertragen müssen. Eine Familie wurde zerstört. Es gab jede Menge Morddrohungen gegen die beiden Familien. Und die Familien haben sehr darunter gelitten. Und so schlimm, wie das für diese beiden Familien auch war, dürfen wir natürlich eine dritte Familie nicht vergessen. Und zwar die Familie von Peyton. Ich werde euch jetzt an dieser Stelle, das ist bisher ja zu kurz gekommen, ein Bild von Peyton einblenden. Wer es bis jetzt noch nicht herausgehört hat, Peyton hat diesen furchtbaren Angriff, diese 19 Messerstiche, die auch Organe verletzt haben, überlebt. Aber auch ihre Eltern und auch Peyton haben so viel durchmachen müssen. Dieses Leid, die Sorge, die Ängste, die diese Familie ausgestanden hat. Und wahrscheinlich haben sie heute noch nicht richtig verstanden, warum das Ganze passiert ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Familie von Peyton natürlich einfach nur froh ist, dass ihnen ihr Kind erhalten geblieben ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie nur wenig Mitleid für die Zustände von Morgan und Anissa aufbringen können. Man kann es aber auch nachvollziehen, wenn man ganz ehrlich ist. Ich weiß nicht, wie ich persönlich denken würde, wenn jemand in meiner Familie so etwas passieren würde. Ich glaube, dann hat man so viel mit sich selbst zu tun, dass man das Leid der anderen Familien, die ja im Grunde genommen auch keine Schuld tragen, besser wahrscheinlich gar nicht sehen will. Wie geht es dem Opfer heute? Wie geht es Peyton? Peyton hat sich körperlich verhältnismäßig schnell erholt und konnte auch relativ schnell wieder die Schule besuchen. Und die Familie betont immer, dass die körperlichen Verletzungen verheilen können, aber dass Peyton noch heute unter Panikattacken leidet, dass diese psychische Verwundung unsichtbar bleibt und Peyton scheinbar noch sehr, sehr schwer zu schaffen macht. Und auch nicht nur Peyton brauchte eine Therapie, sondern ihre ganze Familie hat sich in Therapie begeben. Und ein Familienmitglied hat einen Satz gesagt, Zitat, wenn man ein Messer so tief in einen Körper steckt, dann braucht es auch sehr, sehr lange, bis es wieder verheilen kann. Ja, auch das ist nachvollziehbar. Als Peytons Familie 2021 von der Entlassung Enissas erfahren hat, konnten sie das natürlich nicht nachvollziehen und nicht verstehen, warum diese junge Frau sich nun in Freiheit befinden darf. Ich habe das vorhin schon erklärt, so ganz frei ist sie nicht. Sie muss diverse Auflagen erfüllen und sie hat es mit Sicherheit auch nicht leicht und wird sich auch immer wieder mit dieser Tat, die an ihr haftet, identifizieren müssen. Und sie wird immer wieder darauf angesprochen werden und immer wieder daran erinnert werden. Dieser erste Fall hier auf dem Kanal war sehr schwierig. Es ist generell sehr schwierig, wenn Kinder involviert sind. Und es macht das Ganze nochmal schlimmer, wenn sowohl die Täter als auch das Opfer Kinder sind. Bei meiner Recherche habe ich noch etwas herausgefunden. Und zwar, dies hier ist nicht der einzige Fall, in dem der Slenderman eine Rolle spielt. Mal schauen. Vielleicht schaue ich mir in der Zukunft mal einen weiteren Slenderman-Fall, ein weiteres Slenderman-Verbrechen an. Ich hoffe, ihr habt das Ganze hier gut überstanden. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben. Ihr könnt mir ja mal sagen, was haltet ihr von dem Strafmaß? Wie habt ihr den Fall erlebt, würde mich interessieren. Ich denke mal, der ein oder andere wird diesen Fall auch schon gekannt haben. Und ich möchte an dieser Stelle schließen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Fall.